Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Im Eingangsbereich einer Reha-Klinik sitzen drei Männer, ein Amerikaner, ein Franzose, ein Deutscher. Auf einmal geht die Tür auf und ein Pfarrer im Talar kommt herein und geht zunächst auf den Amerikaner, bleibt hinter ihm stehen und legt seine Hand auf seinen Kopf. Der Amerikaner hebt den Kopf, dreht sich um, hat plötzlich ein Lächeln im Gesicht und sagt, hey man, Reverend, thank you. Und dann geht er aus dieser Reha-Klinik raus. Der Pfarrer geht zu dem Franzosen, legt ihm die Hand auf den Rücken, der richtet sich auf und sagt, oh mieux, oh mon Dieu, merci. Und dann geht auch er aus der Klinik hinaus und dann geht der Pfarrer zu dem Deutschen und hebt die Hand und dann sagt der Deutsche, halt, bloß weg. Ich bin noch 3 Wochen krankgeschrieben. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben aus dem Markus-Evangelium, da geht es auch um Krankheit und es geht um Heilung. Und es geht um Wunder, aber ein Wunder, das zunächst nicht funktioniert hat, denn die Jünger, die Freunde von Jesus, sie konnten dem Mann, sie konnten dem Kind nicht helfen. Das ist eine dramatische Geschichte, eine Geschichte zum Glück mit einem Happy End, denn Jesus nimmt sich an, das Kind wird wieder geheilt, wird wieder gesund. Aber natürlich, wenn wir sowas heute lesen, dann ist immer die Frage, können wir eigentlich heute noch auf Wunder rechnen? Und wenn ja, was braucht es denn dazu? Braucht es für ein Wunder einen ganz großen Glauben? Braucht es für Wunder ganz besondere, ganz vollmächtige, ausgeklügelte Gebete? Und die Antwort lautet 2-mal Nein. Denn beides hatte der Mann nicht zu bieten. Dieser Mann, das war kein Mönch, der seidenlange Gebete auswendig kannte. Er war auch kein Apostel, der Schwielen an den Knien hatte vom stundenlangen Beten. Er war auch kein Prophet, dessen zweiter Name Glaubensheld lautet, sondern er war das Gegenteil, er ist das Beispiel für einen durchschnittlich religiösen Menschen. Und das Ergebnis erinnert daran, dass die Kraft nicht im Glauben liegt, nicht im Gebet, sie liegt nicht in dem Beter, sondern sie liegt bei dem, der das Gebet erhört. Und dieser Mann, er hat gebetet, er hat an Jesus angesprochen, angerufen aus Verzweiflung, denn sein Sohn wurde von einem Dämon beherrscht. Er war nicht nur taubstumm und hatte Epilepsie, sondern er war auch noch von einem bösen Geist besessen. Und von klein an hat der Dämon ihn immer wieder ins Feuer, ins Wasser geworfen und man kann sich das kaum vorstellen, den Schmerz dieses Vaters. Andere Väter konnten zusehen, wie die Jungs herumgetollt sind und gespielt haben, aber er musste immer vorsichtig sein und hat unsäglich gelitten. Während andere Väter ihren Kindern das Handwerk beibrachten, musste er alles daran setzen, diesen jungen Jahr am Leben zu erhalten. Was für eine Herausforderung, nicht eine Minute allein lassen, wann kommt der nächste Anfall? Ständige Alarmbereitschaft, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, Jahr ein, Jahr aus. Und es ist kein Wunder, dass der Mann verzweifelt war, dass er am Ende war, dass er müde war. Und das kommt auch in seinem Gebet heraus, hab doch Erbarmen mit uns, hilf uns, wenn du kannst. Hilf uns, wenn du kannst. Das ist ein interessantes Gebet. Ist das ein mutiges Gebet, ein kühnes, ein zuversichtliches, ein erwartungsvolles, glaubensvolles, starkes Gebet? Nein, eigentlich nicht. Ein einziges kleines Wort hätte das Gebet komplett verändert. Wenn der Vater nicht wenn gesagt hätte, sondern weil. Hab doch Erbarmen mit uns, hilf uns, weil du kannst. Hat er aber nicht gesagt, er hat gesagt, hilf uns, wenn du kannst. Wenn du kannst, weil, das wäre glaubensvoll gewesen, aber wenn du kannst, das heißt, ja, wenn, vielleicht, eventuell, möglicherweise, aber vielleicht ist dieser Fall auch für dich, Jesus, eine Nummer zu groß. Und das ist die klassische Bitte eines durchschnittlich religiösen Menschen. Das Gebet ist mehr schwach als stark, mehr zaghaft als entschlossen, mehr zweifelnd als zuversichtlich. Und liebe Gemeinde und vor allem auch liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn das Gebet dieses Mann Ihrem Gebet ähnelt, dann seien Sie nicht entmutigt. Schauen wir uns das Gebet an. Es beginnt mit einer ehrlichen Bitte und ganz wichtig an die richtige Adresse, an Jesus. Vorher hatten sie sich an alle möglichen Leute gewandt, jetzt an Jesus. Es wird nichts vorgetäuscht, keine fromme Show abgezogen, nur ein ganz schwaches Gebet, aber es ist ein Gebet. Oft ist es ja so, dass wir mit dem Beten vielleicht warten, weil wir nicht so richtig wissen, wie wir beten sollen. Vielleicht haben wir schon mal irgendwo gehört, wenn so erfahrene Christen gebetet haben und wir waren irgendwie ein Stückchen beeindruckt, aber natürlich auch ein bisschen frustriert, wenn man das hört, wie manche Leute so poetisch beten können. Lange Sätze und am Ende macht es noch einen Sinn. Und dann sind wir überzeugt, ach, da habe ich noch einen langen, langen Weg vor mir. Und dann beten wir lieber gar nicht, als mit armseligen Worten zu beten oder nur ab und zu. Wir warten, bis wir es gelernt haben oder bis wir uns sicherer fühlen. Aber zum Glück hat dieser Mann nicht diesen Fehler gemacht. Er war kein großer Beter und das Gebet war kein großartiges Gebet. Er sagt, ich will ja vertrauen, aber hilf mir, dass ich es kann. Das ist kein Gebet, das war nicht bestimmt für ein Gebetsbuch. Und aus diesem Gebet, da wird auch kein Poster mit einem Gebet draufstehen. Das war ganz einfach, keine Beschwörung, keine Meditation, kein Lied, schwach. Aber Jesus antwortet, denn er antwortet nicht auf die Wortgewandtheit, sondern auf den Schmerz in seinem Herzen. Und dabei hätte Jesus ja viele Gründe gehabt, das Gebet zu ignorieren. Zum einen eben, weil es so schwach war. Und weil der sogar noch sagt, Herr, wenn du kannst, ja, wenn du irgendwas kannst, dann. Es war ja ein schwaches, ein mit Zweifeln behaftetes Gebet. Aber vor allem, die Claudia hat es vorhin ja angedeutet, wenn man den Zusammenhang liest, Jesus kommt gerade von einem absoluten Highlight. Er kommt von dem Berg der Verklärung mit seinen drei Jüngern da runter und da oben hat er eine unglaubliche Erfahrung gemacht und die anderen drei Jünger. Sein Gesicht hat sich verändert, die Kleider leuchteten wie die Sonne. Der Vater sprach aus der Wolke heraus, das ist mein geliebter Sohn. Und dann sprachen Mose und Elia mit ihm, haben ihn ermutigt, gestärkt. So, es war so toll, dass die Jünger gesagt haben, wir wollen hier Hütten bauen, wir wollen hier fest, wir wollen hier bleiben. Wir wollen nicht mehr runter ins Tal, nicht mehr runter in den Alltag. Und das war sicher für Jesus ein schwerer Weg, da runter. Von diesem, wo er wieder ermutigt, gestärkt wurde, wo ihm wieder klar war, aus dieser Herrlichkeit komme ich und zu dieser Herrlichkeit gehöre ich und das ist eigentlich mein Lebensraum. Und jetzt geht es runter ins Tal, ins Chaos hinein. Da hätte man verstanden, wenn Jesus gesagt hat, komm, wir gehen wieder zurück. Dieses Chaos lassen wir hinter uns. Wir gehen wieder rauf, Richtung Himmel. Denn er kommt in ein Chaos hinein, da stehen die Jünger, die Leiter, die Geistlichen streiten, Schaulustige sind dabei. Ein Junge, der sein Leben lang gelitten hat, ist den Schaulustigen ausgesetzt und ein verzweifelter Vater und alle fragen, warum kann niemand helfen? Und dann sagt Jesus, wann wollt ihr endlich anfangen zu glauben? Wie lange muss ich bei euch sein? Und der Kontrast zwischen Himmel und Erde, der ist, denke ich, kaum irgendwo so drastisch gewesen wie in diesem Schauplatz. Dieser Schauplatz des Gebets, so armselig. Wo ist denn der Glaube? Wo ist in dieser Geschichte irgendwo Glaube? Die Jünger, die haben versagt. Die Schriftgelehrten, die haben die Situation genutzt, um eine Diskussion, eine theologische Diskussion zu machen. Der Dämon ist mächtig, der Vater ist verzweifelt, man sucht den großen Glauben vergeblich. Man muss mal mit der Lupe suchen, bis man ein bisschen Glauben findet. Und vielleicht ist das auch bei dem einen oder anderen von uns, von Ihnen auch so, dass Sie das vielleicht sagen, ja, wenn ich in mein Leben schaue, meinen Glauben schaue, dann ist das auch so ein Aschehäufchen des Zweifels, kaum ein Funke von Glauben. Vielleicht ist auch Ihr Leben momentan ganz weit weg vom Himmel. Da wird das ganze Leben eher bestimmt vielleicht durch eine Krankheit oder durch eine Behinderung, ungewiss, wie das weitergeht. Oder vielleicht ist es die Sorge um Kinder oder Enkelkinder, die ihnen den Schlaf raubt. Vielleicht ist es auch ein Streit mit Verwandten, Kollegen, das hält einen im Bann. Und es sind riesige Berge, es sind tonnenschwere Lasten, ausweglose Probleme. Und Sie können sich gar nicht mehr erinnern an den Tag, wo Sie morgens aufgewacht sind und nicht diesem Dämon ins Auge geschaut haben. Und trotzdem sagen Sie inmitten des verzweifelnden Lärms mit zaghafter Stimme: Jesus, wenn du etwas für mich tun kannst, dann erbarm dich. Und die Frage ist, bewirkt so ein Gebet etwas? Lassen wir die Frage von Markus, dem Evangelisten, beantworten. Als Jesus sah, dass die Menschenmenge immer größer wurde, bedroht er den bösen Geist, der das taubstumme Kind quälte. Ich befehle dir, verlass dieses Kind und kehre nie wieder zu ihm zurück. Da stieß der Dämon einen furchtbaren Schrei aus, zerrte den Jungen hin und her, verließ ihn. Der Junge lag regungslos da, sodass die meisten sagen, er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand und half ihm aufzustehen. Und als die Jünger dann den Schauplatz verlassen hatten, da fragten sie Jesus, warum konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Und dann sagt Jesus, diese Art kann nicht anders ausfahren als durch Gebet. Gebet? Was für ein Gebet? War es das Gebet der Apostel? Nein, denn die Apostel, sie haben nicht gebetet. War es das Gebet der Schriftgelehrten? Gingen die vielleicht in den Tempel und haben eine Gebetsnacht veranstaltet? Haben sie nicht. War es das Gebet der Volksmenge? Hatten die sich zu einem Flashmob versammelt, um gemeinsam für ein Wunder zu beten? Nein, das auch nicht. Das Volk hat auch nicht gebetet, kein einziger. Welches Gebet hat Jesus bewegt, ein Wunder zu tun? Es war ein einziges Gebet. Es ist das Schwache, das mangelhafte Gebet eines notleidenden Mannes. Und die Frage ist natürlich, gilt das auch für uns? Wir haben vielleicht haben Sie schon mal auf ein Wunder gehofft. Sie haben gebetet, nicht nur einmal, sondern viele Male. Aber es passiert nichts. Und dann kommen diese Zeiten, wo man denkt, wo bleibt denn das? Ich habe doch gebetet. Ich habe gebetet, nicht nur einmal. Nicht nur mit so ganz kleinem Glauben, ich habe gebetet und dann hat die Firma doch dicht gemacht und mein Arbeitsplatz ist weg. Wo bleibt das Wunder? Ich habe doch gebetet und trotzdem ist die Ehe den Bach runtergegangen. Wo bleibt das Wunder? Ich habe gebetet und trotzdem leide ich immer noch an dieser Krankheit. Und das Misstrauen gegenüber Wundern wird ja durch jeden neuen Schicksalsschlag genährt und gefestigt. Und dann stellt sich die Frage, ja, wie sollen wir eigentlich mit Wundern umgehen? Ist Wunder ein Hokuspokus, ein Placebo-Effekt? Es ist das Beste, wir rechnen gar nicht mehr mit Wundern. Aber bevor wir uns in Spekulationen verheddern, schauen wir uns an nochmal, was Jesus diesem Vater sagt. Er sagt zu dem Vater, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Heißt das also, man muss nur fest genug glauben? Heißt das, dass der Glaube zu schwach ist, wenn kein Wunder passiert? Eindeutig nein. Jesus hat nicht gesagt, wer nur richtig glaubt, der wird ein Wunder erleben. Er sagt auch nicht, wer nur intensiv genug glaubt, der wird ein Wunder erleben, sondern er sagt einfach, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt, wer anfängt zu vertrauen. Und wenn der Glaube noch so schwach ist, wenn er noch so armselig ist, wer anfängt zu glauben? Wer anfängt zu glauben, der wendet sich an Gott, der wendet sich an Jesus. Und das ist das Entscheidende in dieser Geschichte, dass dieser Mann mit seinem kleinen Glauben, mit seiner schwachen Gebet sich an Jesus gewendet hat. Und das ist der Unterschied. Menschen, die nicht glauben, Menschen, die keine Christen sind, die denken ja, Ich habe alles in der Hand oder ich muss mich um alles kümmern. Es liegt alles an mir. Ich brauche die richtigen Ideen. Ich brauche die richtigen Tipps. Ich muss wissen, was jetzt getan wird. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Der gottloseste Satz, den es überhaupt gibt. Und das ist der Unglaube. Der andere, der Glaubende, der wendet sich an Gott und an Jesus. Der ist sich bewusst, wenn er einer helfen kann, dann er. Der macht sich klar, ich bin nicht Gott, sondern Mensch und ich bin mir bewusst, ich bin ein Kind Gottes, aber ich bin nicht Gott. Und das, was ich bekomme, das empfange ich vom Vater im Himmel. Und der vertraut auch darauf, dass was geschieht, dass das nicht Glück ist oder Schicksal ist, sondern dass es von Gott kommt. Und zwar von Gott, der eine ganz andere Perspektive auf unser Leben hat als wir selbst. Und das heißt, deswegen gibt es auch viele Dinge in unserem Leben, auch als Christen, die wir in dieser Welt nicht verstehen. Und das wird so lange so sein, solange wir in dieser Welt leben. So hoch der Himmel über der Erde ist, sind deine Gedanken höher als unsere Gedanken. Aber dieser Vater aus der Geschichte, in seinem kleinen Glauben, er sagt einfach nur, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er bekennt, dass er auf Jesus letztendlich angewiesen ist. Alle anderen konnten gar nichts tun. Hier, Herr, hilf mir, hilf meinem Unglauben. Und das heißt doch so viel wie, lieber Gott, lass die Erfahrungen der Hilflosigkeit nicht in meinem Leben übermächtig werden. Lass die begrenzten Möglichkeiten nicht die ganze Wahrheit meines Lebens sein. Bewahre mich davor, dass ich ein Zyniker werde, ein verbitterter Menschenfeind, weil ich nichts ändern kann. Wer betet, der erfährt Veränderung. Wer betet, der erfährt Veränderung. Vielleicht geschieht ein Wunder, wie bei diesem Mann. Vielleicht ändert sich die Situation ganz langsam und allmählich. Vielleicht bleibt aber auch die Krankheit und die Not. Aber vielleicht spüren wir, dass wir in dieser Situation eine Kraft, eine Zuversicht bekommen, die wir uns nicht erklären können und die nicht aus uns selber kommt. Eine Kraft zum Tragen, dass wir nicht den Mut verlieren. Aber vielleicht wird uns auch wieder ganz neu bewusst, was das Wichtigste ist im Leben und im Sterben. Das Wichtigste im Leben und im Sterben heißt Hauptsache gerettet. Gesundheit ist ein ganz hohes Gut. Das weiß jeder, der krank ist oder krank war. Und ein möglichst langes Leben, das wünschen wir uns alle. Aber es ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist Hauptsache gerettet. Hauptsache am Ende bei Gott. Hauptsache am Ende im Paradies. Hauptsache am Ende im Himmel. Und das geht nur durch Jesus, indem wir an Jesus glauben. Und das wird uns vielleicht manchmal auch gerade in schweren Situationen deutlich. Das ist das Wichtigste. Auch wenn wir um Menschen trauern, die relativ jung aus diesem Leben gehen mussten. Dass wir wissen, ja, das Entscheidende ist aber, wo sind die jetzt? Hauptsache gerettet. Unsere Gebete, sie mögen merkwürdig klingen, die Versuche mögen schwach sein, aber weil die Kraft des Gebets von dem abhängt, der es hört, deswegen können Gebete, auch schwache und kleine Gebete, Veränderung bewirken. Und darauf sagen alle Beter Amen.